Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur. Das Thema der heutigen Folge: Excellence Center.
Hallo und guten Tag. Mein Name ist Michael Gleich und heute geht es um Exzellenz. Im Lexikon steht dazu: die besondere Güte eines Objektes, einer Fähigkeit oder einer Leistung. Wir beziehen das auf die besondere Güte von Veranstaltungen, die wir uns wünschen, wenn wir Zeit und Geld aufwenden, um an einem Event teilzunehmen. Und das umso mehr aufgrund der Erfahrungen während der Corona-Epidemie. Damals wurde vielen Unternehmen und Organisationen klar, für 0815-Formate, für reine Vortragsveranstaltungen, wo einer redet und alle nur zuhören, muss man nicht Reisen und Teilnahmegebühren zahlen. Das geht auch mit Videokonferenzen und Webinaren. Die Ansprüche an die Wirkung von Veranstaltungen sind nach meiner Wahrnehmung deutlich gestiegen. Exzellenz bei Präsenz-Events, um das mal als Zungenbrecher zu formulieren. Unser heutiger Gast ist Matthias Sondermann, der, abgesehen davon, dass er ursprünglich Romanistik und Wirtschaft studiert hat, ein echter Profi ist, der Eventmanagement von der Pike auf gelernt hat. Heute leitet er, und jetzt kommt's, das Center of Excellence beim Softwarekonzern SAP in Darmstadt. Herzlich willkommen, Matthias.
Herzlichen Dank für die nette Einführung und ich freue mich, heute mit dabei sein zu können.
Schön, dass du da bist. Matthias, ich gehe in diesem Podcast gern direkt zur Sache. Was verstehst du selbst unter einem exzellenten Event?
Da können wir schon gut einsteigen. Also, ein exzellenter Event liefert mir das, was ich mir vorher davon erwartet habe und bringt mir noch etwas dazu, was ich nicht erwartet habe. Und wenn diese beiden Dinge passieren und wenn sowohl das Erwartete eingetroffen ist, als auch das Unerwartete mich positiv überrascht hat, dann würde ich generell von einem exzellenten Event sprechen.
Stichwort Erwartung. Meine eigene Erfahrung ist die, dass Veranstalter bei der Planung von Events gerne mit dem Wie und mit dem Was anfangen. Also wer soll wann sprechen, was sind die Inhalte, welches Catering. Die aus meiner Sicht wichtigste Frage nach dem Warum und Wozu, eben was erwarte ich mir, wird oft gar nicht gestellt. Ist das auch deine Erfahrung, jetzt mal unabhängig von SAP, also grundsätzlich in der Branche?
Absolut. Die Branche ist meines Dafürhaltens sehr, sehr stark logistisch geprägt. Wenn wir über Optimierung von Veranstaltungen sprechen, dann geht es immer, wie kann das Licht noch besser werden? Wie können wir die Videotechnik noch besser machen? Wie kann man das noch effizienter gestalten und so? Aber ja, du hast vollkommen recht. Die wichtigste Frage wird tatsächlich oft außer Acht gelassen. Warum machen wir das eigentlich? Das ist sowohl bei Veranstaltungen so, die regelmäßig stattfinden. Da kann man sich erklären, dass die Frage weniger häufig gestellt wird. Wobei es meines Erachtens gerade da besonders wichtig wäre, sie zu stellen, als auch bei ganz neuen Veranstaltungen. Ich habe das mal erlebt, als ich noch in der Agentur gearbeitet habe. Da war in der Agentur Familie auch eine Unternehmensberatung und die haben das echt mal auf den Punkt gebracht. Wir waren dann gemeinsam bei einem Kunden und die haben quasi eine strategische Vision aufgezeigt, ne? Betriebswirtschaftliche Analyse und deswegen Marketingmaßnahmen und diese Zielgruppe für diesen Event und so weiter. Und dann kam der Kollege von der Eventabteilung und das nächste Slide kam und da stand dann Anreise 8 Uhr. So, und das hat das Ganze für mich irgendwie ganz gut auf den Punkt gebracht. Und ja, es ist absolut eine wirkliche Notwendigkeit, über das Warum nachzudenken.
Warum hat es das auf den Punkt gebracht? Also was hast du da gelernt in der Situation, die du beschreibst?
Ich habe gelernt, dass tatsächlich es einen so ein Disconnect gab und glaube ich auch immer noch gibt zwischen dem Rest des Marketings, die sehr, sehr genau Customer Journeys beschreiben und Events. Events sind Teil dieser Journey, aber immer noch ein bisschen speziell und anders. Und wir machen hier eine tolle Experience, wir bauen eine tolle Bühne hin. Und ja, darauf wird sehr, sehr viel Augenmerk gelegt, was ich auch tatsächlich verstehen kann.
Ich habe eine Theorie, warum sich Verantwortliche, also ganz konkret auch im Eventbereich, mit dieser Sinn- und Zweckfrage schwer tun. Was wäre deine Erklärung? Warum ist es schwer, diesen Sinn und Zweck, dieses Warum zu erforschen, zu klären und dann wirklich von dort aus die Planung, die Gestaltung zu starten?
Warum das so schwierig ist, ist jetzt auch tatsächlich schwierig für mich zu beantworten. Da muss ich so ein bisschen spekulieren. Also einmal ist es so, dass vieles natürlich auch Routine ist. Also das ist so eine täglich gelernte Arbeit, wenn man jetzt als Projektleiter eine Veranstaltung organisiert, oft auch tatsächlich jährlich wiederkehrende Veranstaltung, dann ist das so eine Routine. Dann hole ich jetzt meine Stakeholder zusammen, dann spreche ich darüber, wann soll das stattfinden, in welcher Größe, wie viele Leute wollte ich jetzt dahin bringen. Und die Agenda haben wir letztes Jahr auch schon mal gemacht. Dann legt man dann so ein bisschen auf, was haben wir aus dem letzten Jahr gelernt, wie war das da aufgebaut, und dann verbessert man das basierend auf dem vorherigen Jahr. Die Frage nach dem Warum ist tatsächlich, finde ich, vielen Menschen, die im Eventbereich arbeiten, nicht unbedingt so anerzogen worden. Auf der anderen Seite, also ist ja nicht nur so, dass jetzt Eventmenschen sich damit beschäftigen, warum eine Veranstaltung stattfindet, sondern es gibt ja auch in Unternehmen Entscheider oder für Agenturen Kunden. Also wir haben auch beispielsweise mal in den letzten Jahren eine Matrix aufgestellt, in der wir verschiedene Gründe aufgelistet haben, warum eine Veranstaltung stattfindet oder stattfinden soll, und dann daraus abgeleitet, was denn das beste Format wäre oder wie am besten damit umzugehen ist. Und wenn das Warum so beantwortet wird, dass es Sinn ergibt, sagen wir mal, wir haben irgendwie klare Ziele, wir wollen den Vertrieb unterstützen, wir wollen Kunden treffen, wir haben eine klare Vorgabe, wie viel Pipeline wir jetzt irgendwie dahin bringen wollen und so weiter und so fort, dann ist das gut. Es gibt aber auch Sachen wie, das habe ich tatsächlich auch schon so erlebt, und das wird sicherlich in jedem Unternehmen so sein oder auch bei jedem Kunden, dass man sagt, ja, das haben wir schon immer so gemacht oder das machen wir jedes Jahr so. Aber jetzt bin ich sehr gespannt auf deine Theorie, warum das so ist, dass es wenig Warum gibt.
Okay. Also erstmal kann ich sagen, dass ich deine Aussage voll unterstütze, dass das auch in anderen Bereichen so ist, im Bereich Kommunikation, dass da, ich habe so für einige DAX-Unternehmen gearbeitet im Bereich Nachhaltigkeitskommunikation, dass sie anfangen mit dem Was, ja, Herr Gleich, wir wollen einen Film machen oder wollen eine Pressekonferenz machen oder ein Buch herausgeben. Und die Erklärung, nach der du fragst, ist die, dass dieses Was getan wird, das ist haptisch, das kann man irgendwie anfassen. Das Wie kann man auch noch einigermaßen beschreiben, und das Warum ist ein bisschen abstrakter, weil es mit Werten zu tun hat, mit Zielen. Und ich glaube, es braucht eine größere, ich sag jetzt mal verwegen, intellektuelle Schärfe, um zu sagen, warum wir das wirklich machen. Es gibt ja diesen goldenen Kreis, diesen Golden Circle von Sinek, wo das Why in der Mitte ist, das Zentrum, und dann erst das How und dann das What drumherum sind. Und das, wenn man von diesem Why ausgeht, dass man, wenn das sehr klar ist, dass man dann die Formate, die Inhalte, die Logistik davon sehr gut ableiten kann. Wenn man das aber nicht tut, dann irrt man so ein bisschen herum, dass man sagt, ja, man könnte es so machen, aber man könnte es auch anders machen, weil es diesen Zielhorizont nicht gibt. Das wäre meine Erklärung. Wie klingt das für dich?
Das klingt sehr, sehr nachvollziehbar und verständlich. Und es ist auch so, dass man natürlich ja nicht immer gefühlt den Luxus der Zeit hat, darüber nachzudenken, warum jetzt sowas stattfindet. Das sind auch ganz alltägliche Probleme, mit denen man dann zu tun hat. Ne? Also, keine Ahnung, der Vorstand hat schon entschieden, dass es stattfindet. Ja. Da muss man nicht groß fragen, warum. Ne? Oder dann wieder zurückgehen und habt ihr euch überlegt, was ihr da eigentlich wollt. Aber ja, es ist viel einfacher, sich mit den konkreten Dingen zu beschäftigen, als das große Ganze erstmal zu sehen und zu klären. Und ich habe auch wirklich oft erlebt, dass das alles so teilweise parallel stattfindet. Dass man Workshops macht und sich überlegt, okay, was ist die Zielgruppe, wie wollen wir das jetzt so für die angehen am besten, während parallel die Kollegen schon mal was buchen.
Anreise 8 Uhr, genau.
Ja, genau. Das ist ja auch nicht schlimm und das ist auch eine pragmatische Lösung, weil natürlich kann man sich sehr, sehr lange und sehr, sehr viel darüber Gedanken machen, warum das stattfindet und wie das stattfindet. Aber im Endeffekt muss halt eine Tür aufgehen und es muss darin Musik sein und es muss eine Registrierung sein, es muss was zu essen geben. So. Aber ja, idealerweise ist es so, dass man sich im Vorfeld überlegt, warum machen wir das? Und wenn wir das Warum wissen, dann wissen wir auch, was wir erreichen wollen, für wen wir das erreichen wollen. Und dann können wir daraus ableiten, wie wir das erreichen. Und dann kann man in die letztendliche konkrete Planung gehen. Dann ist es auch für alle einfacher tatsächlich.
Ja. Du hast gesagt, dass ihr bestimmte Hauptgründe identifiziert habt, warum SAP überhaupt Events macht. In dem Zusammenhang gibt es immer viele englische Fachbegriffe. Wenn es geht, kannst du die ja auch übersetzen. Was sind die Hauptgründe?
Wir haben uns jetzt erstmal als wir begonnen haben, mit Center of Excellence aufzubauen, damit beschäftigt, was wollen wir jetzt überhaupt als exzellent darstellen? Quasi, wo fangen wir an? Und dann war tatsächlich das Allerwichtigste dann relativ logisch, nämlich die Ziele. Also welche Ziele können durch Events erreicht werden? Und die sind tatsächlich dann relativ simpel. Also die Markenbekanntheit steigern, die Pipeline, also das mögliche Geschäft, was im Raum steht, erweitern, dann neue Kunden ansprechen, aber auch Sachen wie eine Community bilden oder Lerninhalte rüberbringen. So, also wir haben das dann in diese Ziele geclustert und dann haben wir im nächsten Schritt überlegt, okay, jetzt wissen wir ungefähr, in welche Richtung das so gehen soll. Und was sind die Messgrößen für diese verschiedenen Ziele und was sind dann die Messmethoden, damit wir tatsächlich in der Lage sind, konsistent ja, den Erfolg zu messen und dann auch in der Lage sind, Veranstaltungen miteinander zu vergleichen, um zu gucken, was lief da gut, was lief da nicht so gut. Also es war tatsächlich so ein bisschen mit das Erste, was wir getan haben und auch mit das Sinnvollste.
Auf die Messung kommen wir unbedingt zurück, weil ich weiß, dass es in verschiedenen Kontexten sehr schwer ist, den Erfolg einer Intervention, eines Workshops, einer Veranstaltung zu messen. Aber ihr habt ja tatsächlich da auch Methoden entwickelt. Wie passt dieses Event-Tool, von dem ich gehört habe, hinein? Also jemand, der ein Event bei SAP machen will, findet irgendwo im Intranet ein Event-Tool, kann das nutzen. Und wie kann ich mir das vorstellen?
Das ist eine Website im Intranet tatsächlich und das ist wie ein Fragebogen. Also das fängt an mit, ich möchte eine Veranstaltung planen und dann wirst du gefragt, wer ist deine Zielgruppe? Und dann kannst du auswählen. Dann kannst du klick, 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 klick und sagen so, das sind meine Zielgruppe, sind Journalisten und Neukunden und Studenten beispielsweise. So, und dann ist die nächste Frage, welche Kommunikationsmaßnahmen hast du geplant? Und dann musst du es wieder angeben und dann wirst du gefragt, hast du Budget dafür? Ja, nein. Wie ist das Budget für das, was du planst? Wie viele Leute sollen denn kommen? Hast du schon Dienstleister dafür? Hast du schon Angebote eingeholt? Dann inhaltlich wieder, hast du Veranstaltungsformate dir schon überlegt und tatsächlich Inhaltübermittlungsformate? Machst du eine Keynote? Machst du Vorträge? Machst du Gesprächsrunden? Wie auch immer. So, und dahinter ist dann relativ cleveres, aber auch nicht so wahnsinnig aufregendes Scoring. Und da wird dann geguckt, passt die Planung zu den Angaben? Also, passt die Zielgruppe zu den Zielen? Passt die Kommunikation zur Zielgruppe? Passen die Produkte zur Zielgruppe? Passt die logistische Planung, grob gesagt, zum Budget? Sodass am Ende dabei rauskommt, ja super, entweder ne, du hast alles grün, mach so weiter und hier hast du noch einen Link zu ein paar Hilfsmitteln, die wir dir an die Hand geben. Oder für das, was du vorhast, ist vielleicht das Format nicht das Richtige. Wir schlagen dir eher vor, mach doch mal ein Customer Roundtable, also eine kleinere Gesprächsrunde über einen Tag. Oder es kommt noch raus, du fang doch mal von vorne an. Oder überleg mal, ob überhaupt ein Event das Richtige für dich ist.
Okay.
Also im Grunde ist es ein einfacher Fragebogen mit einer gewissen Logik hinten dran, der dir dann ein relativ einfaches Ergebnis gibt.
Plus aber Beratung, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass man sagt, nee, dieses Format passt eigentlich für das Ziel, was du verfolgst, nicht so gut und wir hätten da Alternativvorschläge. Und das macht die Software automatisch.
Also es ist keine Artificial Intelligence, sondern wir haben vorher uns natürlich hingesetzt und haben geguckt, okay, für welche Ziele, welche Zielgruppengrößen und so weiter sind welche Formate sinnvoll und basierend dann auf diesem Scoring werden dann automatisch die entsprechenden Formate vorgeschlagen.
Nun ist jedenfalls nach meiner Erfahrung ja auch ganz wichtig, wer ist eigentlich der Host? Wie wird so ein Event gehostet? Wie ist die Facilitation, also die Prozessbegleitung? Man sagt auch Moderation, weil die ja, einfach die Interaktion in der größeren Gruppe stimulieren kann, das Lernergebnis. Wie kommen solche weichen Faktoren in diesem Event-Tool vor?
Gar nicht. Tatsächlich. Gar nicht. Nee, das ist viel zu, dafür ist es zu grobschlächtig, will ich mal sagen. Dann müsste man quasi in einzelne Veranstaltungsarten wieder reingehen und gucken, wie man das nutzt. Und das lösen wir tatsächlich dann eher im persönlichen Gespräch und der persönlichen Beratung mit den verschiedenen Abteilungen, die Veranstaltungen machen. Also nur als Beispiel, ne, wenn du jetzt sagst, Moderator, das ist jetzt, sagen wir mal, für eine interne Kickoff-Veranstaltung essentiell. versus wenn ich eine Messe habe und einen Stand betreibe, kann es auch durch ein Programm führen auf dem Stand, natürlich. Aber ist es nicht so entscheidend für den Erfolg wie bei anderen Veranstaltungsformaten.
Ist euer Center of Excellence auch eine Beratungsagentur für alle, die in diesem Unternehmen Veranstaltungen machen wollen?
Ja, und das ist auch absolut notwendig, denn bei uns ist die Eventlandschaft sehr heterogen, will ich mal sagen. Also es gibt kein zentrales Team, was die Marketingtaktik Events komplett verantwortet innerhalb des Konzerns. Und deswegen ist dieses zentrale Angebot, würde ich mal sagen, eines Centers of Excellence sehr wichtig, um allen Teams in den verschiedenen Bereichen, die Veranstaltungen machen, die Möglichkeit zu geben, die gleiche Sprache zu sprechen, auf das gleiche Wissen zurückzugreifen und dann auch eine konsistente Kundenerfahrung oder Custom Experience zu kreieren.
Also ich selbst erlebe, dass es immer noch sehr viele 0815-Formate gibt, also mit Keynote eine nach der anderen, kurze Frage-Antwort-Session, abends noch eine Podiumsdiskussion. Und zwar aus dem Grund, den du auch schon genannt hast, das haben wir immer schon so gemacht und wer dieser Routine folgt, der kann ja nichts falsch machen. Während diejenigen, die sagen, jetzt probieren wir was anderes, ja ein gewisses Risiko eingehen. Was erlebst du, nachdem es dieses Center of Excellence, ich glaube 2 Jahre oder so gibt? Gibt es da eine Lernkurve bei denjenigen, die Events veranstalten, dadurch, dass ihr die gut beratet, dass sie besser verstehen, was die wirkungsvollste Antwort auf den jeweiligen Purpose, Sinn und Zweck ist?
Ja und nein. Auf der anderen Seite würde ich noch hinzufügen, dass wir auch eine ganze Menge gelernt haben in der Zeit. Und zwar über Realitäten, derer wir uns vorher nicht so bewusst waren. Aber vielleicht mal zum ersten Teil. Ja, es gibt tatsächlich viele, die sich sehr, sehr intensiv damit auseinandersetzen, auf uns zukommen und sagen, wie habt ihr das gemacht? Könnt ihr uns da helfen, das anders zu denken oder zu verbessern? Welche Tools habt ihr konkret für XYZ? Ne? Der Aufhänger, über den wir am meisten tatsächlich so kontaktiert werden, ist das Thema Nachhaltigkeit. Wie kann ich meine Veranstaltung möglichst nachhaltig gestalten? Und dann haben wir Tools dafür und dann können wir die Leute beraten. Und da stellen wir schon fest, dass da eine viel höhere Sensibilisierung dafür da ist. Und ja, tatsächlich eine inhaltliche Auseinandersetzung damit, ne? Nicht nur, ich muss das jetzt machen, um das zu machen, sondern auch, ne, oh, das macht ja Sinn und können wir nicht auch das noch machen und so. Da stelle ich schon fest, dass die Menschen sich sehr, sehr intensiv damit auseinandersetzen. Nicht alle, ne, aber das Angebot besteht an alle und manche tun das.
Das ist das Ja und das Nein?
Das Nein ist, was ich gelernt habe, also die Kollegen im Land machen digitales Marketing, die machen klassisches Marketing und die machen auch Events und davon machen sie halt 20 im Jahr. Und da kann ich vollkommen nachvollziehen, dass das dann eine von vielen, vielen Sachen ist, die man möglichst effizient tatsächlich irgendwie erledigen muss. Und dann versuchen wir natürlich den Menschen irgendwie erstmal mit diesen Basics zu helfen. Ne? Also beispielsweise entwickeln wir jetzt aus unserer Sustainability, Nachhaltigkeitsstrategie für Veranstaltungen reduzierte Checklisten. Und wir sagen, okay, es gibt ganz, ganz viel, was du machen kannst. Aber ich verstehe, dass das für jemanden, der 20 Events im Jahr nebenher macht, zu viel ist. Und deswegen geben wir das so an die Hand, dass wir zumindest sicherstellen, dass die wichtigsten Punkte mal sichergestellt sind. Und das ist quasi dann auch so ein bisschen unsere Lernkurve, ne, der Realität angepasst.
Wollte ich gerade danach fragen, nach der eigenen Lernkurve. Also diese Anpassung daran, dass es eben auch eine gewisse Überforderung gibt. Ich weiß aus früheren Interviews von dir, dass die Standardisierung von Events, vielleicht auch aus genau diesem Grund, weil das Marketing schon so viele Aufgaben hat, dir ganz wichtig ist. Und meine Frage, welche Veranstaltungen lassen sich denn standardisieren, um eine hohe Qualität zu erzielen? Und vielleicht auch im Gegensatz dazu, welche müssen maßgeschneidert werden und konzipiert werden, damit sie auf den Punkt kommen?
Ich würde sagen, und das ist vielleicht ein bisschen provokant, aber da können wir gleich einsteigen, alle Veranstaltungen lassen sich standardisieren. Mhm. Und dann, jetzt im Nachsatz würde ich sagen, aber nicht alle Aspekte einer Veranstaltung lassen sich standardisieren.
Okay, fangen wir mal mit den Aspekten an, die sich standardisieren lassen. Und dann kommen wir zu dem zweiten Teil.
Also, Bei jeder Veranstaltung gibt es gewisse Bausteine und Tools, die einfach da sein müssen. Wir brauchen einen Projektplan oder wir brauchen ein Budget oder wir brauchen klare Kriterien zur Auswahl von Lieferanten. Das sind Dinge, die lassen sich standardisieren und die kann jede Veranstaltung nutzen. Und es kommt auch jeder Veranstaltung zugute. Mit SAPs hat es erstmal so nichts zu tun, aber in der Vergangenheit habe ich es oft erlebt, dass tatsächlich für jede neue Veranstaltung ein neues Budget-Template in Excel kreiert wurde.
Ach du je, okay.
Wenn man da anfängt, dann ist das extrem aufwendig, zeitraubend, weil da stellt man mittendrin fest, oh, ich habe ja ganz vergessen, die Spalte XYZ noch irgendwie einzufügen. Also das sind jetzt so Basics, ne? Und ich glaube, man kann tatsächlich dann die ganzen Aspekte durchgehen, sagen wir die Logistik, wie wird so ein Catering organisiert. Solche Sachen kann man tatsächlich bis zum gewissen Grad standardisieren. Was man nicht unbedingt standardisieren kann, ist tatsächlich die Kreativität. Man kann die Kreativität unterstützen durch standardisierte Prozesse, aber ich würde davor warnen zu sagen, wir kreieren jetzt ein Veranstaltungsformat und das wird genau so Jahr für Jahr und sagen wir mal, Land für Land so durchgeführt.
Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann schlafen Sie immer weiter.
Genau. Dann wird es nämlich wirklich irgendwie zu einer Routine. Und das ist ja, wenn wir über Standardisierung sprechen, ist tatsächlich die häufigste Frage, die ich bekomme. So, ja, okay, Standardisierung, schön und gut, ne? Aber das steht ja im Widerspruch zur Kreativität. Und da ist eigentlich meine Antwort, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Dass Standardisierung hilft, Kreativität zu fördern, weil die Kapazitäten weniger damit beschäftigt sein müssen, Basics neu zu definieren jedes Mal, sondern sich wirklich auf den Mehrwert konzentrieren können.
Ich nehme die Provokation mal auf, weil du das Catering als Routine und standardisierbar beschrieben hast. Ja, das stimmt. Ich habe aber auch schon ein paar Mal erlebt, dass man auch zum Beispiel beim Catering genau den Zweck und den Sinn der Veranstaltung durch kreative Ideen unterstützen kann. Also beispielsweise, wenn es darum geht, wirklich eine Community zu schaffen oder zu stärken, so wie es jetzt vor 2 Wochen am Bodensee in Singen der Fall war, wo dann abends die Großküche geöffnet wurde und wir haben gemeinsam Pizza gebacken und gemeinsam belegt und dieses gemeinsame Tun ist natürlich eine wahnsinnig schöne Form, in Kontakt zu gehen. Also meine These wäre, dass man verschiedene Elemente, bis hin auch wie begrüßt wird oder was beim Check-in, bei der Registrierung da vor Ort passiert, dass das Elemente sein können, die auf diesen Purpose einzahlen? Fragezeichen, Ausrufezeichen.
Ja, definitiv Ausrufezeichen. Okay, wenn ich jetzt, da bin ich vielleicht ein bisschen selber in die Falle getappt. Wenn ich jetzt sage, Catering kann man bis zu einem gewissen Stand standardisieren, dann habe ich jetzt an eine Veranstaltung mit 5000 Menschen gedacht, wo es wichtig ist, dass die alle zu einer gewissen Zeit, in einer gewissen Qualität versorgt werden, ohne lange Schlangen und so weiter und so fort. Und das ist dann mehr tatsächlich irgendwie ein logistischer Prozess als eine kreative Leistung, die auch dahinter stehen muss, damit das Essen halt auch gut ist, ne? Und auch Logistikprozesse können sehr kreativ sein. Aber ich würde das dann nochmal aufnehmen, was du gerade gesagt hast, und zwar Essen als elementarer Bestandteil, als Erlebnis, ne? Wenn man jetzt gemeinsam kocht und gemeinsam was kreiert, dann geht es daher meines Erachtens eher nur zweitrangig um das Sattwerden, sondern es geht vor allem darum, miteinander im Austausch zu sein, eine Community lebendig und erlebbar zu machen und Teil des Ganzen zu sein. Und dann ist es für mich definitiv ein inhaltlicher Faktor, den man nur schwer standardisieren kann. Klar, ich meine, du könntest dann jetzt sagen, wir haben ein Format, gemeinsam kochen und wir machen jetzt ein Konzept dafür und man kann dieses Konzept dann wiederum als Basis nehmen für, ne, ein Element, was ich in so eine Veranstaltung irgendwie einbaue und dann ist es auch in gewisser Weise standardisiert.
Also dir geht es um diesen Tanz zwischen Standardisierung und Kreativität und wenn ich dich richtig gehört habe, dann ermöglicht die Standardisierung eine Entlastung von Routineaufgaben, wodurch mehr Zeit ist, sich wirklich mit den kreativen Teilen zu beschäftigen, wozu ja eben auch alles Mögliche gehören kann, künstlerische Interventionen, ungewöhnliche Formate, interaktive Formate, die Art des Hostings etc. Habe ich dich da richtig gehört?
Ja, absolut. Genauso habe ich das gemeint. Und noch dazu ist es so, Standardisierung kann für mich drei verschiedene Ziele oder sollte drei verschiedene Ziele verfolgen. Erstmal sollte Standardisierung natürlich Effizienz bringen. Also, dass ich die Mittel, die ich habe, sei es jetzt Geld oder Zeit, Energie, möglichst sinnvoll einbringe und mich nicht an Sachen abarbeite, für die ich eigentlich viel weniger Aufwand hätte betreiben müssen. Das Zweite ist, dass durch diese Effizienz kann ich viel besser steuern, wo setze ich denn jetzt meine Schwerpunkte und woran investiere ich denn? Und das bringt tatsächlich die Möglichkeit, dass jede Veranstaltung ja ihre Ziele noch besser erreicht. Also auf Englisch wäre das quasi der Impact. Der Impact jeder Veranstaltung kann steigen, wenn ich die Mittel richtig einsetze, gemäß den Zielen, die ich vorher definiert habe. Und das Dritte ist, und das ist so ein bisschen dieses, ja, Kreativität, auch Innovation, bekommt dann den Freiraum, sich zu entwickeln und da eingesetzt zu werden, um diesen Impact tatsächlich zu steigern, wenn ich vorher durch die Effizienz eben die Möglichkeit dazu geschaffen habe und mich nicht in einem Hamsterrad abarbeite und nur noch versuche, hinterherzukommen, damit was zu essen da ist, ne?
Du hast vorhin gesagt, dass die Anfragen, die im Center of Excellence auflaufen, dass die oft was mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Das finde ich ganz spannend. Das ist ja offensichtlich bei SAP ein hoher Wert. Seit 2 Jahren habt ihr eine Strategie für nachhaltige Events. Und bekannterweise hat ja Nachhaltigkeit diese 3 Dimensionen, also die ökonomische, die ökologische und die soziale. Wenn wir die mal durchdeklinieren, wie messt ihr die ökonomische Wirkung?
Na, das ist bei uns so zweigeteilt, ne? Also wir haben natürlich eine direkte ökonomische Wirkung dadurch, dass es Nachhaltigkeitsprodukte der SAP gibt. Also es gibt Software, die anderen Unternehmen ermöglicht, nachhaltig zu sein. Also es gibt beispielsweise eine SAP-App, die trackt, wie viel CO2-Fußabdruck jeder Teilnehmer bei einer Konzerttour quasi generiert und gibt dann dem Konzertveranstalter die Möglichkeit zu sagen, entweder lasse ich jeden Einzelnen das wissen und dann kann er selber kompensieren oder ich kompensiere zentral. So, das ist jetzt mal beispielsweise ein Nachhaltigkeitsprodukt, was die SAP hat. Und je öfter das verkauft wird quasi in Lizenzen, desto größer ist quasi auch der ökonomische Gewinn im Sinne von Nachhaltigkeit. Das andere ist aber natürlich, ne, wie werden Veranstaltungen ökonomischer oder wie wird der ökonomische Nachhaltigkeitseffekt von Veranstaltungen gemessen? Und da haben wir noch wirklich nicht tatsächlich ein gutes Mittel, um das genau zu beziffern. Wir fokussieren eher dann darauf, dass wir Ziele definieren, was Nachhaltigkeit betrifft in verschiedenen Bereichen. Und dann gucken, inwieweit haben wir diese Ziele erreicht in den anderen Dimensionen, die du jetzt gerade genannt hast.
Zur ökologischen Nachhaltigkeit hast du schon einen Aspekt genannt, eben die Apps, die SAP hat. Ich finde das auch immer relativ einfach. Green Meetings ist ein Stichwort oder dass man halt guckt, Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln und so weiter. Ein bisschen komplexer finde ich die soziale Nachhaltigkeit. Was fällt dir dazu ein? Was tut ihr für soziale Nachhaltigkeit?
Wir haben da relativ konkrete Ziele. Und zwar versuchen wir eigentlich, oder ist unsere Empfehlung, auf jeder Veranstaltung zunächst mal eine lokal soziale Einrichtung zu unterstützen und auch auf die Veranstaltung zu bekommen, um das publik zu machen. Des Weiteren versuchen wir in der Beauftragung von Partnern für Veranstaltungen auch soziale Einrichtungen zu berücksichtigen. Das heißt, es sollten 5% der eingekauften Dienstleistungen oder der Dienstleister soziale Unternehmen sein. Und das Dritte ist, und das ist tatsächlich für mich so das Wichtigste, weil es auch direkt auf die viel beschriebene Experience einzahlt. Und das ist Nachhaltigkeit im Sinne von Inklusion bei Veranstaltungen. Im Sinne von Stichwort Neurodiversität. Wie kriegen wir es hin, eine Veranstaltung so zu gestalten, dass jeder und jede die Möglichkeit hat, nach persönlichen Präferenzen eine Veranstaltung zu erleben.
Der Begriff Neurodiversität ist ja relativ neu. Ich hatte vor kurzem hier an dieser Stelle ein Podcast-Gespräch mit dem Aktivisten Raul Krauthausen, der selber im Rollstuhl sitzt und der richtig so ein breites Bild, so einen breiten Horizont von Inklusion aufgemacht hat. Da geht es nicht nur um Rampen für Rollis, sondern eben auch, was ist mit Gehörlosen und eben auch, was ist mit Menschen, die neurodivers sind, was eigentlich bedeutet auch, dass sie unterschiedliche Formen von Reiz- und Informationsverarbeitung haben. Also wenn du da so einen Wert drauf legst, da bist du bestimmt Avantgarde. Was macht ihr, um Menschen, die da vielleicht eingeschränkt sind oder spezielle Bedürfnisse haben, um die mitzunehmen?
Zunächst mal geht es darum, erst festzustellen, welche Präferenzen haben Menschen? Und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, das umzusetzen. Also wir haben es selber schon auch mal gemacht, aber zuletzt gesehen selber habe ich es letztes Jahr bei einer Veranstaltung außerhalb, dass vorab Präferenzen abgefragt werden. So, was interessiert dich bei der Veranstaltung? Möchtest du interagieren mit anderen oder lieber nicht? Möchtest du in Workshops teilnehmen oder möchtest du lieber nur zuhören? Und daraufhin wird dann die Agenda quasi individuell zusammengestellt. Und was ich damals sehr cool fand, war, dass es auch sozusagen ja so kleine Community-Hubs gab, also für Menschen mit gleicher Präferenz, also waren alle eingeteilt in 4 verschiedene Persönlichkeitstypen. Zunächst mal konnte man sich dort treffen. Und
was waren das denn für Typen? Sag mal die 4, das würde mich ja mal interessieren. Weißt du es zufällig noch?
Oh, jetzt müsste ich ein bisschen kramen, aber es war der Explorer, es war der Alchemist. Und es war noch 2 andere.
Aber
es war
schöne Begriffe, ja.
Ja, es war wirklich sehr gut und es wurde dann auch gut gemanagt. Es war jemand dann da, der war Ansprechpart und hat sich dann entsprechend der Zuteilung der Gruppen, der Präferenzen der Menschen dann auch mit ihnen auseinandergesetzt. So, also das ist mal eine prinzipielle Präferenz und da kann jetzt dann jemand, der weiß, dass er zum Beispiel sich ungern nur in großen Gruppen bewegt, das auch schon vorher kundtun. Und dann geht's bei der Veranstaltung selber eigentlich dann darum, entsprechende Möglichkeiten zu schaffen. Also konkret, ich sitze ungerne gemeinsam mit vielen anderen in einem Raum und bin deren Emotionen lauten, wie auch immer, irgendwie ausgesetzt. Ja? Dann ist wahrscheinlich so ein Keynote nicht der richtige Raum für mich, sondern dann kann man relativ einfach Möglichkeiten, Räumlichkeiten schaffen außerhalb der Keynote, dass jemand die Nachricht auch als Stream in einem kleinen Meetingraum mit anderen in einer ruhigen, vielleicht gedimmten Atmosphäre dann aufnehmen kann. Also kriegt er oder sie kriegt die gleiche Information, nur auf einem anderen Weg, so wie es dann eben die persönliche Präferenz ausmacht.
Es gibt ja eine große Diskussion gerade über Safe Spaces und über diese speziellen Bedürfnisse, wo ich einerseits natürlich total mitgehe, weil es um die Bedürfnisse der Teilnehmenden geht, zentral immer wieder. Und gleichzeitig gibt's bei mir auch eine Skepsis, weil sich das immer mehr aufteilt in immer mehr Identitäten, immer mehr Bedürfnisprofile, also ein Teil dieser Individualisierung der Gesellschaft. Siehst du da vielleicht auch einen Punkt, wo wir irgendwann so fragmentiert sind und so kleinteilig sind, dass man am Ende niemandem mehr gerecht werden kann, weil man allen gerecht werden möchte?
Vielleicht. Aber ich glaube, da würde ich jetzt nochmal quasi zurückspringen zu meiner ursprünglichen Aussage. Ich sage, also der Erfolg einer Veranstaltung macht für mich aus, dass ich erstens das bekomme, was ich erwartet habe, aber dass ich auch noch was bekomme über das hinaus, was ich erwartet habe. Tatsächlich bin ich ein großer Fan dieser Theorie von Return on Emotions.
Aha, was ist das?
Das besagt, dass tatsächlich 95% aller Entscheidungen, die man als Mensch trifft, werden auf Basis von Emotionen gefällt. Und diese Emotionen sind bewusst oder unbewusst. Und wenn wir jetzt Veranstaltungen planen, auch kleinteilig planen, dann gehen wir oft von einem rationalen Ziel aus oder auch von Zielen, die nicht unbedingt der Zielgruppe entsprechen, sondern eher vielleicht dem Unternehmenswillen. Deswegen ist es wichtig zu verstehen, dass wir Menschen emotional ansprechen und abholen müssen. Und das ultimative Ziel, das ist dann die Erweiterung dieser Theorie, ist, dass jeder Mensch sich entsprechend seiner Bedürfnisse auf einer Veranstaltung, und das ist ja nicht nur auf Veranstaltungen bezogen, aber auf Veranstaltungen besonders wichtig, zugehörig fühlt. Und jetzt wieder zurück zu den Dingen, die ich nicht erwartet hätte bei einer Veranstaltung. Wenn ich auf der Veranstaltung alle Informationen bekomme, die ich brauche, wenn ich die Leute treffe, die ich treffen möchte, wenn mir das Essen geschmeckt hat und das Konzert gefallen, dann ist das super. Aber wenn ich da weggehe und sage, ich habe hier wirklich eine tolle Zeit gehabt in einer Gruppe von Menschen, mit denen ich mich über meine Ziele hinaus noch austauschen konnte und zwar auf die Art und Weise, die ich möchte, dann ist das so ein sinnstiftender Mehrwert, den mir keine andere Marketing- oder sonstige Taktik tatsächlich vermitteln kann. Das ist das sehr, sehr Besondere von Events.
Also es gibt ja zwei Grundbedürfnisse, sagen die Psychologen. Eben das Bedürfnis nach Autonomie, die Schritte, die ich selber gehe und wo ich selber bestimme, wo ich selber auch meine Räume definiere und eben dieses Zugehörigkeitsbedürfnis. Und im Moment geht es sehr stark in Richtung Autonomie, Individualisierung, Fragmentierung, wo ich dann so eine Gefahr sehe, dass dieses Gemeinschaftserlebnis, diese Konfrontation mit dem ganz anderen, mit jemandem, der auch eine andere Meinung hat, eine andere Sicht hat, was mich ja total, wenn es gut moderiert ist, total bereichern kann.
Ja, absolut. Denn ich gebe dir recht, es gibt diesen Trend, aber auf der anderen Seite gibt es auch eine Studie, die ich bei Google gesehen habe. Ich glaube, 36% aller erwachsenen Nordamerikaner fühlen sich einsam. Und ich weiß auch nicht, ob tatsächlich Menschen aktiv formulieren können, dass sie sich in einer Gruppe zugehörig fühlen und dass sie das gut finden. Ich kann nur von mir sagen, dass es oft so war, dass ich bei Veranstaltungen war und zurückgekommen bin und festgestellt habe, das war so schön. Ich habe so tolle Menschen getroffen. Ich konnte mich so cool austauschen. Das war viel, viel mehr als reine Informationsvermittlung.
Da komme ich nochmal auf das Messen, weil das, was du, ich kann dich im Moment zwar nicht sehen, aber ich vermute, dass du, als du es ausgedrückt hast, so, ich komme nach Hause und es war dieses mehr als das, was ich erwartet habe, dass das so ein Leuchten in deine Augen gebracht hat.
Tatsächlich, ja.
Okay, tatsächlich. Kann man dieses mehr als das Erwartete auch messen oder gibt es einfach auch Grenzen des Messbaren, wo auch ihr in eurem Center of Excellence sagen müsst, da verlassen wir uns vielleicht auch auf die Äußerung vom Bauchgefühl, wenn wir Menschen nach dem Event interviewen, die genau das uns spiegeln und sagen, das hat einfach eine starke Resonanz in mir ausgelöst. Oder wie der Soziologe Hartmut Rosa hier auch im Podcast gesagt hat, dass man es vielleicht eben an den leuchtenden Augenindex ablesen kann, wie gut dieses mehr als das Erwartete resoniert hat.
Ja, wir können es tatsächlich noch nicht messen. Also nicht konkret. Wir können schlussfolgern, dass es so war. Wenn jetzt zum Beispiel Menschen häufiger auf Veranstaltungen wiederkommen oder sich nach Veranstaltungen mehr in Communities engagieren, dann können wir das vermuten. Aber beweisen können wir es noch nicht. Was wir machen, sind Interviews. Also, dass Menschen auf der Veranstaltung rumlaufen und einfach fragen. Und dann, das sind auch tatsächlich ausgebildete Menschen dann, die das erkennen, wie die Körpersprache ist, wie die Aussagen sind, wie das Leuchten in den Augen, was du gerade gesagt hast, die das wahrnehmen und das dann auch wiedergeben können. Das tatsächlich zu messen, ist uns jetzt auch noch nicht gelungen. Ist vielleicht auch ganz gut.
Ja, ich finde auch ganz schön, dass es auch noch so einen unerklärbaren Rest gibt. Aber was das Messen angeht, da bin ich drauf gestoßen, dass ihr mal eine kreative Methode gefunden habt, um zu messen im Verlauf einer Keynote, wie gut das, was da gerade von der Bühne runtergesprochen wird, wie das bei den Teilnehmenden ankommt. Könntest du das nochmal erklären, wie ihr das gemacht habt über diese Upload- und Download-Rate? Das hat mich total begeistert.
Ja, mich begeistert mich immer noch. Und das war tatsächlich eine sehr, sehr coole Idee eines Kollegen, der gesagt hat, so, jetzt sitzen mehrere hundert oder tausend Menschen in einer Keynote und hören sich das an. Und man kann tatsächlich messen, wie interessiert sie an dem sind, was gerade auf der Bühne passiert, indem man sich einfach die WLAN-Hoch- und Download-Raten anschaut.
Und zwar
ist es so, in den Fällen, wo viel hochgeladen wird, ist die Aufmerksamkeit der Teilnehmer sehr hoch. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel neue Produkte vorgestellt werden, dann machen die Menschen Fotos von den Slides und schicken es entweder per E-Mail an Kollegen oder machen dann Posts in Social Media. Das heißt, da passiert was, da wird was aktiv geteilt. In jeder Keynote gibt es sicherlich auch Momente, die weniger interessant sind für alle, die da sitzen, so will ich es mal ausdrücken. In den Momenten ist die Downloadrate etwas höher. Das bedeutet nämlich, sie fangen an, E-Mails zu checken. Sie gucken mal nach, was bei Twitter so los ist. Ne? Und da merkt man, die Aufmerksamkeit sinkt tatsächlich. Und wir haben das dann mal übereinander gelegt mit den Inhalten und dann so eine zeitliche Stempel dann versehen und haben tatsächlich festgestellt, ne, es ist so. Also da, wo Neuigkeiten verkündet werden, ist die Uploadrate besonders hoch. Und da, wo auch die vermuteten Längen entstehen in so einer Keynote, da wird viel downgeloadet.
Und gibt es da Schlüsse daraus, Lernerfahrungen, die ihr an Speaker weitergebt? Zum Beispiel, du hast gerade die Längen, also die Überlänge zwischendurch erwähnt. Wenn man sagt, tu dir was Gutes und mach es kurz und knackig.
Ja, das ist die Kernaussage. Mach's kurz, mach's prägnant, mach's interessant, hab nicht zu viele Wechsel in der Keynote-Choreografie. Das ist tatsächlich so die Quintessenz dessen, was wir jetzt über Jahre gelernt haben aus Keynote und der Zufriedenheit der Teilnehmer mit der Keynote.
Letzte Frage. Ist euer Center of Excellence auch ein Center of Event Innovation? Also meine Frage zielt darauf, dass sich in den letzten Jahren ja auch viele neue Formate gezeigt haben für Interaktion, für moderne Wissensvermittlung, dass es eben nicht darum geht, einfach nur einen Impuls abzuladen, sondern dass es dann wie eine Kaskade der Wissensverarbeitung geht, persönlich, zu zweit, in der Gruppe. Ich meine solche Formate auch wie Open Space, wie Fishbowl, Design Thinking etc. Wie erfahren eure Event-Organisatorinnen und Organisatoren von solchen Formaten? Ist da das Center of Excellence eben auch ein Treiber in diese Richtung?
Ja, schon, aber nur bis zu einem gewissen Maß. Also um es konkret zu machen, wir haben auch im letzten Jahr an der Studie oder an dem Forschungsprojekt des German Convention Bureau gemeinsam mit Fraunhofer teilgenommen, da viel erfahren über Formate und wie sie wirken.
Das war Future Meeting Space?
Genau. Außerdem bin ich auch bei dem EBX Lab aktiv gewesen, wo es darum ging, wie setzen wir Artificial Intelligence bei Veranstaltungen ein. Und wir sind da auch jetzt konkret mit einem Anbieter in Gesprächen, sagen wir mal, wie wir das Teilnehmerfeedback zum Beispiel über Artificial Intelligence besser verstehen, auswerten können und bessere Rückschlüsse ziehen. Nach und nach gehen diese Erkenntnisse dann erstmal in natürlich die individuelle Beratung. Also wenn jetzt jemand sagt hier, wie können wir die Veranstaltung besser machen, dann wissen wir das und können das einspinnen, sodass tatsächlich im Endeffekt dann hoffentlich alle, die Veranstaltung machen, davon profitieren können.
Sehr schön. Als Versuch eines Fazits, am Bodensee wurde ja auch ein Center of Excellence gegründet. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, das MICE-Lab Bodensee. Das sind also 11 Partner, große Veranstaltungszentren rund um den Bodensee, auch ein paar Convention-Büros dabei. Das sind teilweise Konkurrenten, die aber ein gemeinsames Ziel haben, lebendige, wirksame, sinnstiftende Veranstaltungen. Ich bin da als Kurator beteiligt und wir organisieren Labore und Konferenzen, um diese besondere Güte von Veranstaltungen, die besondere Wirkung auch zu erzielen. Was könnte das MICE Lab von eurem Zentrum lernen? 3 Dinge, die du uns mit auf den Weg geben möchtest.
Also ich würde sagen, das Erste, das Wichtigste ist wahrscheinlich der Reality-Check. Für wen machen wir das und wo müssen wir die Menschen abholen damit? Das Zweite wäre, natürlich muss ich jetzt, weil es mein Steckenpferd auch ist, sagen, was ihr daraus findet, sollte man so schnell wie möglich und so gut wie möglich so beschreiben, dass es replizierbar ist. Also dann in gewisser Weise eine Standardisierung. Das Dritte wäre, glaube ich, nicht aufhören, immer weitermachen. Und wenn man denkt, man hat jetzt irgendwie die Quintessenz gefunden, dann nochmal drüber nachdenken. Das ist doch so ein bisschen, was ich hoffe, was ich machen werde weiter.
Das ist für mich auch eine gute Motivation, also sich nicht auf den Lorbeeren auszuruhen, sondern wirklich weiterzulernen, weiter zu forschen. Und mit dieser Inspiration gehe ich gerne aus diesem Gespräch. Ganz herzlichen Dank, Matthias, für deine Zeit, für deine Lernkurve, an der du uns hast teilhaben lassen.
Vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein durfte. Es hat mir großen Spaß gemacht.
Dies war ein Podcast aus der Reihe Grenzenloses Eventdesign – Gespräche über gute Veranstaltungskultur. Eine Produktion von Convention Partner Vorarlberg, inspiriert von MICE Lab Bodensee.